ARD. Die Literaturagentinnen von Radio 1 und Radio 3. Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser.
Und wir sagen herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe.
Wir alle haben ja einige Familienfeiern hinter uns, wenn wir Weihnachten und die Feiertage mitgebracht haben. Wenn Sie sich da manchmal komisch gefühlt haben, wie im falschen Film, vielleicht ja wie im Western, dann hätten wir was für Sie. Nämlich den neuen Comic von Mia Oberländer, Saloon. Da wird ein Familientreffen, ja, wie im Western inszeniert.
Und ein sehr spannendes Stück Kulturgeschichte, das kommt vom Autor Gerald Pochop. Der hat sich nämlich angesehen, die Geschichte der Punk-Frauen in der DDR. Bisher gab es dazu noch nicht so viel. Er hat 23 Frauen getroffen und die erzählen geradezu unglaubliche Geschichten, was ihnen damals passiert ist.
Herzlich willkommen zum Podcast mit den Bücherblättern. Was hat eine Familienfeier mit einem Western zu tun? Alle wissen, es wird anstrengend, man geht trotzdem hin. Die alten Fäden, seit Jahren ungeklärt, jeder kennt die Geschichte, aber keiner spricht sie offen aus. Und beide haben meist einen Showdown, danach Abgang bei Sonnenuntergang. Man verabschiedet sich früher, weil morgen muss man ja ganz früh raus und reitet innerlich davon.
So ist es also nur konsequent, dass die Comiczeichnerin Mia Oberländer in ihrem neuen Comic Saloon ein Familientreffen als Western inszeniert. Und wir sprechen jetzt mit ihr über Saloon. Schönen guten Abend, Mia Oberländer.
Schönen guten Abend.
Guten Abend. Wie sind Sie denn auf diese Parallele gekommen zwischen dem Western und einem Familientreffen? Rauchende Colts, wohin man schaut?
Ja, lustigerweise hat sich die Geschichte erst so nach einer Weile von alleine in den Wilden Westen begeben. Das Buch hieß mal ursprünglich Salon. Es war lange der Arbeitstitel. Fand ich aber irgendwie nicht so ganz richtig passend. Und eine Kollegin hat mich missverstanden, als ich ihr von dem Buch erzählt habe, und hat ein zweites O hingedichtet. Und es war dann Saloon und es wurde von so salonfähigem Verhalten, das gewünscht ist, dann zu irgendwie Wanted-Plakaten und Pistolen und Duellen. Und das fand ich, hat eigentlich mehr dem Spirit entsprochen.
Und jetzt sind wir ja bei diesem Familientreffen dabei, von der Einladung bis zum Staubsaugen nach dem Fest. Was hat Sie daran gereizt, sich so eine Feier so einer dysfunktionalen Familie in wirklich allen Details hinzugeben und uns das auszumalen?
Also mir ist ausgehend von meinem eigenen realen Leben und vielleicht diversen Streits, die man schon hatte, vor einiger Zeit aufgefallen, dass Streit einfach ein wahnsinnig großes komödiantisches Potenzial hat. Aber auch eine wahnsinnige Ernsthaftigkeit irgendwie. Es geht schon um was, aber man kommt auch schnell auf Abwege, wirft sich absurde Argumente um die Ohren. Ja, und ich hatte irgendwie vor 5, 6 Jahren oder so mal zu Hause an Weihnachten so einen abstrusen Streit, ausgehend von einer veganen Salami auf einer Pizza. Und dann ging es irgendwann um alles. Und ich dachte, das ist ein Thema, das muss man sich nochmal angucken.
Und jetzt wird's aufs Schönste ausgemalt. Gastgeberin ist die Großmutter im Comic, eine übergriffige Person, die das Hotel für die erwachsene Tochter einfach absagt, sie einquartiert im Kinderzimmer. Einer der erwachsenen Söhne ist halb Mensch, halb Hund, der immer den Schwanz einzieht, sich ständig entschuldigt. Seine Frau, die unbeliebte Schwiegertochter, rennt die ganze Zeit mit so einem riesigen knallroten Kopf rum. So wütend ist sie. Dann gibt's da noch den pseudolustigen Onkel, der die ganze Zeit schlechte Witze erzählt. Wir haben sie zu diesen Figuren gefunden?
Ja, ich glaube, es gab so Typen aus der Realität, die ich gern abbilden wollte. Oder es war auch so ein bisschen meine Idee, so verschiedene Konfliktstrategien aufeinandertreffen zu lassen und die mal so durchzuspielen. Manchmal findet man dann irgendwie so in der abstrusen Ausgestaltung oder in der überzogenen Comicgestaltung dann doch sogar noch näher an die Realität. Also der Hundvater, der manchmal so ein mopsartiger Hund ist und dann auch hochgenommen werden muss, weil er mag es auch nicht so laut und jetzt schreien nicht so an. Und so. Das klingt irgendwie grotesk, aber eigentlich weiß man dann schon, wer gemeint ist. Das ist natürlich eine große Qualität des Comics.
Haben Sie sich auch Western angeschaut oder vielleicht sich auch so von den Farbwelten der Prärie inspirieren lassen beim Zeichnen?
Doch, auf jeden Fall. Also ich habe Western geschaut. Ich habe sehr viel Lucky Luke gelesen, auch wieder in der Vorbereitung, weil wenn natürlich Comic und Western verbindet, kommt da zwangsläufig raus. Und ich war eine längere Zeit, als ich an einem Buch gearbeitet habe, in einer Artist Residency in Marseille. Und da sind auch viele Farben hergekommen.
Ah.
Ja, also dieses so ein bisschen Fleischfarben oder diese Sandtöne, sengende Hitze, kein Entkommen.
Jetzt beginnt dieses Fest hier ja schon um 16 Uhr und um 21 Uhr ist das alles so eskaliert, dass ein Team von der Streitschlichtung in Ganzkörperspezialanzügen klingelt, mit einem Durchsuchungsbeschluss und feststellt, das Klima ist vergiftet. Also im echten Leben kann man bei Familienfeiern leider kein Kriseninterventionsteam rufen. Warum ist das in Ihrem Comic anders?
Ich finde, bei diesen Familienzusammenkünften ist ja auch besonders interessant, man kennt sich irgendwie schon lange, man ist verwandt, aber irgendwie ist es auch oft so, man sieht sich nicht so oft und man sieht sich immer so zu den gleichen Anlässen und deswegen ist man sich nah und fern so auf einmal. Und ich glaube, man schluckt auch so viele Dinge runter, die einen eigentlich nerven, weil man sich fragt, lohnt das sich jetzt wirklich für die 2 Tage, die wir uns jetzt irgendwie sehen? Aber dann führt das natürlich auch dazu, dass man einfach so ritualisiert die gleichen Aufreger so über Jahre mitschleppt und man sich immer trifft und immer genau wieder das Gleiche, den gleichen Ablauf irgendwie zelebriert, bis alle genervt nach Hause fahren. Und ich dachte dann, ja, wie kann man das jetzt aufbrechen? Was könnte jetzt helfen? Ah ja, okay, jetzt kommt hier irgendwie die anonyme Anzeige. Die Beamtinnen der Streitschlichtung sind da. Ist natürlich auch irgendwie ein bisschen demütigend. Man wollte sich's eigentlich gemütlich machen. Dann stehen da 2 Beamtinnen im Schutzanzug vor der Tür und gucken mal, wer schuld ist. Deswegen ist auch fraglich, ob das jetzt die Lösung des Problems wäre. Weil es geht ja eigentlich auch vielleicht nicht wirklich darum, wer schuld ist, sondern eigentlich geht es ja irgendwie auch darum, so wie kann man sich wieder näher sein oder wie kann man wieder zusammenfinden, obwohl die unterschiedlichen Komponenten sehr unterschiedlich auch sind und auch irgendwie sehr unterschiedlich nerven. Aber eigentlich ist ja trotzdem so der größere oder der zugrunde liegende Wunsch, vielleicht zusammenzufinden.
Mhm. Durch den ganzen Comic ziehen sich Sinnsprüche, zum Beispiel auf Plakatwänden, mitten in der Prärie, im Duell verliert, wer zuerst zieht oder über Gäste freut man sich spätestens, wenn sie wieder gehen. Warum haben Sie die so zahlreich untergebracht im Comic? Was hat das mit Familien zu tun?
Ja, ich glaube, es gibt ja schon so ein Benimmregelbuch, was man sich so zusammenstellt, bestehend aus Sprüchen und so Dingen, die man immer wieder gesagt bekommt, der Klügere gibt nach und so, und wo man schon gar nicht mehr richtig hinhört, weil man es schon so oft gehört hat, aber andererseits, glaube ich, schon auch immer ein bisschen internalisiert hat. Und ich wollte das am Anfang eigentlich als Kapitelüberschriften nehmen und habe mich dann aber doch dafür entschieden, diese Sprüche in die Welt der Figuren rein zu platzieren. Damit manchmal sieht man auch, die lesen das oder manchmal weiß man auch nicht, ob sie es gesehen haben, aber die Sprüche und diese Anweisungen sind auch für die Figuren zu sehen und auch sie sollten sich danach richten.
Am Ende des Buchs schreiben Sie in winziger Schrift, diese Geschichte ist nicht autobiografisch. Meine Mutter hat keinen roten Kopf, mein Vater ist kein Hund, ich kenne keine Frau Spar, darüber mussten wir sehr lachen. Hat Ihre Familie möglicherweise Wert auf diesen kleinen Hinweis gelegt?
Nee, also ja, weiß ich nicht. Aber ich habe so gedacht, vielleicht muss man schon auch mal aufpassen, dass man nicht die Menschen, die man eigentlich gerne mag, man streitet sich ja auch, so natürlich ist da viel Inspiration aus dem eigenen Leben drin, aber man streitet sich ja auch mit Leuten, an denen einem eigentlich was liegt. Und vielleicht dachte ich, dann ist es nicht so gut, wenn man die immer so mit in die eigene Arbeit reinzieht. Und außerdem dachte ich auch so, bei so einem Thema Streit, man braucht ja eigentlich nicht wirklich mal den realen Hintergrund. Viele Personen können ja vielleicht auch einfach über ihre eigene Familie nachdenken und dann finden sie da auch ähnliche Inspirationsquellen, würde ich mal annehmen.
Und wenn Sie das passende mitbringen, Sie fürs nächste Familientreffen suchen, dann empfehlen wir Mia Oberländers Comic Salon, das ist Familiensache, erschienen im Verlag Edition Moderne, hat 368 Seiten und kostet 35 Euro. Wir sagen vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Radio 1. Favorit Buch.
Sie leiden unter Brain Fog, Gehirnnebel. Diese Diagnose bekommt die erfolgreiche Pariser Schriftstellerin Mia Daoud. Nach einer Corona-Erkrankung kämpft sie mit Erinnerungslücken und schafft es nicht mehr, an ihrem Roman zu arbeiten. Auf Empfehlung ihres Arztes reist Mia nach Marokko, in das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen ist. Und langsam kehren die Erinnerungen zurück. Aber auch ein Gefühl der Verlorenheit, nirgendwo richtig dazuzugehören. Mit Trag das Feuer weiter hat Leila Slimani den Abschlussband ihrer Romantrilogie geschrieben, für die sie aus ihrer eigenen marokkanisch-französischen Familiengeschichte schöpft. Am Mittwoch stellt die Prix Goncourt-Preisträgerin Trag das Feuer weiter bei der schönen Lesung vor.
Und Marie, du wirst das moderieren, das wird bestimmt ein Knaller. Du hast alle Bücher gelesen bisher, dieses natürlich auch und In das Land der Anderen. Da hatte Leila Slimani ja schon die Geschichte der Großelterngeneration erzählt, also von der Französin Mathilde, die mit dem marokkanischen Soldaten Amin verheiratet ist, der in der französischen Armee im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat.
Mhm.
Und gemeinsam haben sie da in den 50er Jahren in Marokko eine Farm und eine Familie gegründet. Im zweiten Band, Seht, wie wir tanzen, da ging es um die Geschichte der Eltern im postkolonialen Marokko in den 60er und 70er Jahren. In welcher Zeit spielt dieser dritte Teil der Trilogie, Trag das Feuer, weiter?
Also er beginnt in der Corona-Zeit mit dieser Pariser Schriftstellerin, der Mia, der es eben unmöglich scheint, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Aber das ist nur sowas wie ein Ausgangspunkt der Erzählung, um sie so als Erzählerin der ganzen Trilogie auch zu etablieren. Mhm. Denn auf Rat ihres Arztes macht sich dann Mia eben nach Marokko auf die Farm der verstorbenen Großeltern auf und sie kramt in Kisten, in Unterlagen. Und dann beginnen sie eben an die Oberfläche zu kommen und wir steigen ein in diese Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend, an die 1980er und 90er Jahre, in denen auch Leyla Slimani in Marokko aufgewachsen ist. In Trag das Feuer erzählt sie also ihre eigene Geschichte. Und auch wenn diese Mia im Roman nicht mit ihr identisch ist, ist sie schon sowas wie Leyla Slimanis alter Ego. Das hat sie auch in einem Interview mit dem französischen Radiosender France Inter erzählt.
Oui, Mia, elle me ressemble. Elle est une sorte d'avatar, une sorte de variation de moi-même.
Ja, Mia ähnelt mir. Sie ist eine Art Avatar, eine Variation meiner selbst. Es hat mir Spaß gemacht, sie ein wenig verwirrend zu konstruieren, um den Leser ein wenig auf eine falsche Fährte zu führen. Ich habe viel mit ihr gemeinsam, das Schreiben ganz sicher. Und am Anfang teile ich auch diese seltsame Phase mit ihr, in der sie ihre Orientierung, ihr Gedächtnis verliert. Auch die sehr schmerzhafte Beziehung zur Literatur, das Gefühl, in Büchern gefangen zu sein, nicht mehr ins echte Leben zurückkehren zu können. Denn beim Schreiben dieses Buches habe ich eine wirklich sehr schwierige Zeit durchgemacht, in der plötzlich alle Grenzen verschwammen und ich mich sogar fast in einer Situation wiederfand, in der ich Bücher hasste. Ich schaute auf meine Bibliothek und mir wurde fast übel. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich sagte mir, seit 35 Jahren bist du nur davon besessen, von Büchern. Aber wo ist dabei das Leben
geblieben?
Und das spielt dann eben auch bei der Mia im Buch eine ganz wichtige Rolle. Es gibt ganz viele biografische Parallelen. Slimani ist ja mit 17 nach Paris gegangen, um zu studieren. Sie ist Schriftstellerin wie die Mia. Auch ihr Vater hat im Finanzsektor gearbeitet und war inhaftiert. Und auch ihre Mutter war eine der ersten Ärztinnen in Marokko. Okay. Und Leyla Slimani hat gesagt auch, ich habe den Roman auch ein Stück weit für meine eigenen Kinder geschrieben, damit die sich überhaupt mal vorstellen können, wie ich aufgewachsen bin.
Ich habe dieses Buch auch geschrieben, weil ich viel an meine Kinder gedacht habe. Denn wenn ich ihnen von diesem Marokko von früher erzähle, fällt es ihnen sehr schwer, mir zu glauben. Meine Kinder verbringen viel Zeit in Marokko, einem Land, das sich seit den 80er Jahren völlig verändert hat. Die Welt, die ich beschreibe, gibt es nicht mehr. Ich will ihnen zeigen, wie verschlossen dieses Land war. Es war eine Insel, auch was den Konsum angeht. Es gab vor allem marokkanische Produkte. Also fragte man Leute, die aus dem Ausland kamen, kannst du mir was mitbringen? Eine Zeitschrift oder ein Buch zum Beispiel wurde von einer Person zu anderen Personen weitergereicht. Als die Satellitenschüsseln aufkamen, hat sich viel verändert. Es war eine echte Revolution, denn plötzlich hatten wir Zugang zur Außenwelt, auch wenn es verboten war. Die Leute nannten sie die paradiabolische Antenne, weil sie sagten, dass nun plötzlich das Ausland in die marokkanischen Haushalte Einzug halten würde.
Ja, und die Zeit, die sie beschreibt, also diese 80er und 90er Jahre, die wurden auch die bleiernen Jahre genannt in Marokko unter König Hassan II., der hat bis 1999 regiert und da gab es praktisch keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit. Man musste wirklich aufpassen, was man sagt und die Menschen wurden beim kleinsten Anlass verhaftet.
Und wie spiegelt sich diese Atmosphäre der Unfreiheit in dieser Familiengeschichte wider, die Leyla Slimani da in Trag das Feuer weiter erzählt?
Also Mia ist ja dann jugendlich und die denkt, meine Eltern, das sind doch Heuchler, was die zu Hause sagen, darüber schweigen sie draußen, dass die Großmutter Schinken und Wurst ist, sogar an Ramadan, das ist okay, aber man darf es nicht weitererzählen oder dass zu Hause Alkohol getrunken wird oder auch was man über den König oder manipulierte Wahlen denkt, das muss in den eigenen vier Wänden bleiben. Und Leyla Slimani hat in Interviews eben erzählt, wie verwirrend das für sie als Kind war, in so einer eigenartigen Situation einen moralischen Kompass überhaupt zu entwickeln.
Pour une enfant, pour une adolescente,
Für ein Kind, für einen Teenager war das sehr schwer zu verkraften. Die Welt erschien extrem instabil und es gab keine Gewissheiten. Einem Kind muss man Werte beibringen, eine Moral vorleben. Es gibt Dinge, die gut sind und Dinge, die schlecht sind. Aber bei uns zu Hause war alles sehr unklar. Es gab keine absolute Wahrheit. Alles war eine Frage der Anpassung. Man musste herumlavieren, man musste lernen zu lügen, man musste lernen, heuchlerisch zu sein. Und das war für mich als Kind und Jugendliche sehr verunsichernd und sehr schmerzhaft.
De très douloureux pour l'enfant et l'adolescente que j'étais.
Und im Roman kommt noch was hinzu, was verschwiegen werden muss, denn die Mia ist lesbisch. Ah. Das wissen alle, aber keiner in der Familie spricht offen darüber. Und bis heute ist es ja so, dass homosexuelle Handlungen in Marokko strafbar sind. Und der Vater rät ihr auch aus diesem Grund, Marokko hinter sich zu lassen und das Feuer weiterzutragen in ein anderes Land, in dem sie eben auch in Freiheit leben kann.
Wir haben vorhin schon gehört, Leyla Slimani lebt in Frankreich, seit sie 17 Jahre alt ist. Welche Rolle spielt das vielleicht auch im Roman, dieses Ankommen in einem unbekannten Land, wahrscheinlich auch der Versuch, sich anzupassen?
Das ist ganz, ganz eindrücklich geschildert, wirklich mit so einer körperlichen Sprache, also wie Mias Körper sich so beugt unter der Kälte, unter diesem Grau in Paris, wie der kämpft mit dem französischen Essen, das ungewohnt ist. Und Mias Großmutter ist ja Französin, ihr Großvater eben Marokkaner und sie selbst fühlt sich irgendwie so immer zwischen den Stühlen, nirgendwo zugehörig. Sie hatte Angst, sich zu verändern, heißt es an einer Stelle über Mia, sich zu vergessen und zu verraten. Sie ahnte, dass man sich, um sich zu integrieren, auflösen musste, ausradieren, die Vergangenheit löschen. Also es ist sowas ganz Schmerzhaftes darin und Mia vergleicht sich dann auch mit der kleinen Meerjungfrau aus dem Märchen von Hans Christian Andersen, die, wenn sie sich integrieren will, eben muss sie, wenn sie Beine haben will, muss sie dann eben einen Preis dafür bezahlen. Und Mia findet sich eben dann nicht damit ab, wie die kleine Meerjungfrau, ihre Stimme einfach abzugeben. Und es ist wirklich beeindruckend, wie Leyla Slimani das schildert. Auch wirklich, was es bedeutet, sich zu integrieren, dass das ein Kraftakt ist, der noch immer nicht abgeschlossen ist, auch nach Jahrzehnten.
Ja, extrem starkes Bild, tragt das Feuer weiter. Der Roman von Leyla Slimani wurde übersetzt von Amélie Thoma. Erschienen ist der Band im Luchterhand Verlag. Er hat 448 Seiten und kostet 25 Euro.
Favorit Buch.
Trag das Feuer weiter. Der Roman von Leyla Slimani ist in dieser Woche unser Favoritbuch. Nach Das Land der Anderen und Schaut, wie wir tanzen, ist dies der dritte Teil einer Trilogie, in der die marokkanisch-französische Schriftstellerin ihre eigene Kindheit verarbeitet.
Und bevor Leyla Slimani am kommenden Mittwoch unser Gast ist in der schönen Lesung, hören wir zur Einstimmung und zum Anfeuern der Vorfreude einen Ausschnitt aus dem Hörbuch zum Roman. Das ist im Hörverlag erschienen, gelesen von der Schauspielerin Wiebke Puls. Und wir hören einen Auszug aus dem Prolog, in dem die erfolgreiche Pariser Schriftstellerin Mia Daoud mit dem Erinnern kämpft und zu einem Neurologen geht, der dem, worunter sie leidet, endlich einen Namen gibt.
Haben Sie schon mal etwas von Brain Fog gehört? Ich habe den Kopf geschüttelt. Gehirnnebel. Ich hätte für das, was ich empfand, kein besseres Bild finden können. In den letzten Monaten hatte ich oft das Gefühl gehabt, mich durch einen dichten Nebel zu bewegen. Wie an gewissen Morgen in Rabat, wenn meine Mutter die Autoscheinwerfer anschaltete und man in der Mitte eines Kreisverkehrs die gespenstischen Silhouetten der Polizisten mit ihren weißen Mänteln erahnte. Ich habe meine ersten Fälle im Juli 2020 gesehen, fuhr der Arzt fort. Verzweifelte Patienten, die sich selbst nicht wiedererkannten. Ich habe Ingenieure behandelt, die außerstande waren, ihre Schnürsenkel zu binden. Politiker und sogar Ärzte, die jedes Mal verzweifelten, wenn sie irgendeine Entscheidung treffen mussten. Sehen Sie, sagte er, indem er mit seinen Händen einen Kreis beschrieb, es ist, als wäre jede Persönlichkeit eine Art mehr oder weniger ebenmäßige Kugel. Nun, hier zerspringt die Kugel in tausend Teile, die der Patient nicht mehr zusammenfügen kann. Und es ist, als liefe er sich selbst hinterher, als wäre er immer zu spät, als käme er bei dem, was um ihn herum passiert, nicht mehr mit. Der Neurologe nahm ein Stück Papier und einen Stift und erklärte mir, auf welche Weise das Coronavirus die Bereiche des Gehirns befiel. Wenn er komplizierte Worte gebrauchte, entschuldigte er sich und versuchte, sie in die Alltagssprache zu übersetzen. Er fand Bilder, um deren Poesie und Klarheit ich ihn beneidete. Ich versuchte, ihn auf emotionales und auch auf literarisches Terrain zu locken. Dieser Mann erforschte das Gehirn, das Gedächtnis, die Sprache. Also genau den Stoff, aus dem meine Arbeit besteht. Ich hatte Lust, ihm von Proust und Perec zu erzählen. Und als ich es tat, lächelte er. Oh ja, aber das ist etwas anderes. Wissen Sie, das Gehirn ist eine sehr komplexe Maschine. Er hat nach der familiären Krankheitsgeschichte gefragt. In der Familie Ihrer Mutter? Erblindung? Wahnsinn? Demenz? Und väterlicherseits? Krebs. Mehr wusste ich nicht. Dieses Erbe war unbekannt, im Dunkeln verborgen. Der Arzt verschrieb mir ein Gehirnpad und riet mir zu Geduld. Was ist, wenn ich alle meine Erinnerungen verloren habe? Nein, Ihre Erinnerungen sind da, irgendwo vergraben. Nach meiner Beobachtung erscheinen Erinnerungen umso unerreichbarer, je mehr man sein Gehirn benutzt, es mit Informationen füttert. Gefühle machen sie wieder zugänglich. Angst zum Beispiel ist ein sehr effizienter Marker. Als ich im Flur stand, legte er mir eine Hand auf die Schulter und fügte in plötzlich schüchternem, zögerndem Ton hinzu: Sie sprachen vorhin von Proust. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Mademoiselle, finden Sie Ihre Madeleine.
Wiebke Puls hat den Anfang von Trag das Feuer weiter gelesen. Das Hörbuch mit über 12 Stunden Laufzeit ist im Hörverlag erschienen, kostet 25,95 Euro.
Und am nächsten Mittwoch, also das ist der 21. Januar, da stellt Leyla Slimani ihren neuen Roman vor bei der schönen Lesung im historischen Sendesaal des RBB mit Marie Kaiser. Und es liest die Schauspielerin Nina Kunzendorf. Die Lesung ist leider schon komplett ausverkauft, aber es wird ab 19 Uhr live übertragen auf Radio 1 und Radio 3.
Das Buch, um das es jetzt geht, das führt uns in den Iran. Anfang des Jahres haben uns von dort noch Bilder erreicht. Inzwischen hat das Mullah-Regime das Internet gekappt und wir bekommen ja nur noch bruchstückhafte Informationen über die Proteste im Land, über die Gewalt, die den Demonstranten da entgegenschlägt. Die BBC hat berichtet von mehreren tausend Toten und doch das System gerät mehr und mehr ins Wanken und einen großen Anteil an den Protesten haben auch die mutigen Frauen im Roman. Und genau von denen erzählt der Roman Im Herzen der Katze von der deutsch-iranischen Schriftstellerin Gina Kaya. Der Roman, der hat es geschafft auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis, gilt als wichtiges literarisches Zeugnis der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung. Und Gesa, du hast den Roman gelesen. Was hat es mit diesem ja doch ein bisschen rätselhaften Titel auf sich, Im Herzen der Katze?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schöne, bildhafte Anspielung auf die Geografie des Iran. Wenn man sich nämlich eine Landkarte vom Iran anschaut, dann ähneln die Umrisse des Landes einer sitzenden Katze. Aha. Und im Roman erklärt die Protagonistin ihrer Schwester, dass die Ohren der Katze die Grenzen zur Türkei und Armenien markieren, der Rücken an Turkmenistan grenzt und im Herzen dieser Katze schlägt die Wüste. Und Aha. Es gibt aber eben noch eine zweite Ebene. Die Katze gilt ja als Tier mit 7 Leben und das steht sinnbildlich für die iranische Nation, die Kriege, Diktaturen und eben auch das Mullah-Regime überlebt hat und so die Hoffnung im Buch auch diese Tyrannie überwinden wird.
Worum geht es jetzt konkret im Herzen der Katze?
Also die Handlung spielt auf 2 Zeitebenen. Die sind sehr geschickt miteinander verwoben. Die Rahmenhandlung beginnt im September 2022. Da ist die Ich-Erzählerin Gina, die lebt im Exil in Südfrankreich und verfolgt über ihr Smartphone und über Instagram den gewaltsamen Tod von Gina Amini. Das war diese junge Iranerin, die in der Haft umgekommen war, nachdem die Sittenpolizei sie festgenommen hatte, weil ihr Kopftuch ja nicht richtig gesessen hatte. Und die Ich-Erzählerin, die ist jetzt wie unter Schock, was da passiert ist. Das ist immerhin auch ihre Namensvetterin. Und sie verfolgt jetzt über die sozialen Medien in Echtzeit, wie im Iran eine riesige Protestwelle losbricht. Dabei sitzt sie gerade in Paris, aber sie steht in ständigem Kontakt mit ihrer Schwester Roya, mit ihrer Nichte Nika. Die leben beide in Teheran. Die betreiben dort ein Internetcafé. Und jetzt drucken sie dort heimlich Flugblätter, gehen auf die Straße, was natürlich lebensgefährlich ist. Und entsprechend groß ist auch die Gina in Sorge. Gleichzeitig triggern diese aktuellen Ereignisse im Iran bei Gina Erinnerungen an eine Reise, die sie vor Jahren mal selbst in den Iran unternommen hatte. Und damals hatte sie mit ihrer Schwester gemeinsam so eine Art Roadtrip von Teheran in den Süden gemacht, eben ins Herz der Katze in die Wüste.
Für die meisten von uns ist der Iran ja schon eher eine Blackbox. Welches Bild zeichnet Gina Kaya von diesem Land, vor allem von den Frauen da?
Also das ist ein Bild voller Kontraste. Auf der einen Seite haben wir da diese brutale Realität des Regimes, die Sittenpolizei, die Frauen in Transporter zerrt, die Willkür, die Gewalt gegen die Protestierenden. Es wird nichts beschönigt. Also wir lesen von Folter, wir lesen von Hinrichtungen, die auch vor Jugendlichen nicht Halt macht. Mhm. Auf der anderen Seite, und das ist die Stärke des Buches, zeigt Kaya die unglaubliche Wärme, die Gastfreundschaft und auch diesen subversiven Widerstand im Alltag. Also wir lernen Frauen kennen, die sich wirklich ihre Freiräume erkämpfen. Eine Schlüsselfigur ist Iman, die Fahrerin auf diesem Roadtrip. Iman rasiert sich den Kopf, bindet sich die Brüste ab, um als Junge durchzugehen und so die Freiheit zu leben, sich zu bewegen, wie und wohin sie will. Übrigens werden Gina und Iman sich auch ineinander verlieben. Das hat mich auch so an Leila Slimani erinnert. Die Frauen werden hier wirklich als Löwen beschrieben. Die solidarisieren sich, die verteilen im Untergrund Flugblätter, die tanzen einfach auf der Straße, obwohl das verboten ist. Also es entsteht das Bild einer Gesellschaft, die im Grunde dem Regime geistig längst entwachsen ist.
Wenn die Situation so unerträglich ist, dann stellt sich natürlich die Frage von uns, die wir ganz weit weg sind, warum versuchen diese Frauen, die es könnten, nicht einfach abzuhauen? Ginas Verwandte, die hätten ja wahrscheinlich die Möglichkeit dazu, gibt das Buch darauf Antworten?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ich finde, eine sehr berührende. Es ist diese tiefe Verwurzelung in der Kultur und die Liebe zum Land. Also die Schwester der Erzählerin Roya, die sagt ganz klar, dass ihre Wurzeln in dieser Erde stecken und der Baum sterben würde, wenn man sie herausreißt. Es ist also nicht nur Fatalismus, sondern es ist eine bewusste Entscheidung für die Heimat. Nika, das ist die junge Nichte, die sagt sinngemäß, wenn wir alle gehen, wer führt dann die Revolution an? Wer befreit das Land? Also sie wollen nicht im Exil Sehnsucht haben, sie wollen in ihrer Heimat frei werden. Und das Buch macht deutlich, weglaufen ist für viele keine Option, weil dieses Weglaufen bedeuten würde, die eigene Identität und die Hoffnung auf Zukunft aufzugeben, so wie Leila Slimanis kleine Meerjungfrau im Grunde.
Ja, das ist ja auch schon ein harter Stoff, muss man sagen. Hat das auch beim Lesen so eine Schwere?
Also ich finde, es ist extrem packend, es ist aber auch gleichzeitig total poetisch. Gina Kaya beschreibt Gerüche, Farben, das Orientrot, den Duft von Rosen und Opium. Und was mir so gefallen hat, ist auch, wie sie so die persische Sprache einbindet. Also sie übersetzt dann Idiome so wörtlich ins Deutsche. Wenn sich jemand bedankt, dann heißt es, mögen deine Hände nicht schmerzen. Oder wenn man jemanden liebt, sagt man, ich liebe dich vom Fisch bis zum Mond. Und dadurch bekommt der Text so eine ganz eigene Melodie, einen ganz eigenen Rhythmus. Es ist kein Bericht, sondern eine sehr emotionale, bildhafte Prosa, die Schönheit der Kultur auch wirklich gegen diese ungemein hässliche Fratze der Politik und dieser wirklich geradezu sadistischen Sittenpolizei stellt. Und am besten gefallen hat mir aber, wie das Buch wirklich diese abstrakten Schlagzeilen, die uns jetzt auch täglich aus dem Iran erreichen, in Bilder und in persönliche Geschichten verwandelt. Also der Roman ist so eine Liebeserklärung an die iranischen Frauen, an ihre Widerstandskraft. Und wir verlieben uns geradezu auch in die Familien, in die Frauen in dieser Familie. Also da ist die Tante, die auch immer auch auf eher so eben auf Frauenstand, wie die Ich-Erzählerin, heimlich Kirschlikör ansetzt. Da ist diese mutige Nichte Nika. Das sind alles Frauen, die sich ihren Wunsch nach Freiheit einfach von keinem Regime nehmen lassen. Und wann immer ich jetzt diese Horrormeldungen aus dem Iran höre, dann denke ich auch wirklich immer an diese Frauen, an ihre Hoffnung und ihren Mut.
Ja, der Roman von Gina Kaya heißt Im Herzen der Katze, ist bei Surkamp erschienen, hat 253 Seiten und kostet 25 Euro.
Wenn wir an Punks in der DDR denken, dann haben wir vor unserem inneren Auge wahrscheinlich als erstes ein paar harte Jungs mit Iros und Lederjacken. Dabei gab es auch viele Frauen in der Szene. Sie saßen in denselben Verhörkellern, sie waren als Sängerinnen und Organisatorinnen fester Teil der Szene und sie wurden mindestens genauso als Staatsfeindinnen verfolgt und schikaniert.
Der Autor Geralf Pochop, in der DDR selbst Punk, macht jetzt 23 Biografien solcher DDR-Punkfrauen sichtbar in seinem neuen Buch Tanz auf dem Vulkan, widerständige Punkfrauen in der DDR. Eine Mischung aus persönlichen Protokollen, aus Fotos, Ausschnitten aus Stasi-Akten und Songtexten.
Und wir freuen uns sehr, dass er jetzt am Telefon ist. Schönen guten Abend nach Leipzig.
Ja, ich grüße auch. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gerald Pochop, Sie haben ja bereits ausführlich über Ihre eigene Geschichte als Punk in Halle und über die Szene allgemein geschrieben, aber Sie sagen selbst, dass dieses Buch im Grunde 36 Jahre überfällig war. Gab es einen konkreten Auslöser, vielleicht so einen Moment bei einer Lesung, an dem Ihnen klar wurde, ich erzähle ja eigentlich immer nur die halbe Wahrheit, solange die Frauen fehlen?
Ja, es gab natürlich einen Auslöser bzw. mehrere Auslöser bei verschiedenen Lesungen, die ich mit dem Buch Untergrund war Strategiepunk in der DDR zwischen Rebellion und Repression gehalten habe. Und es gab tatsächlich mehrfach im Nachhinein, kamen Frauen auf mich zu und erzählten mir ihre Geschichten. Teils Frauen, die ich kannte, teils Frauen, die ich noch nicht kannte. Und das waren alles Sachen, die ich noch nie vorher gehört habe, also wo ich selbst auch überrascht war. Und die waren halt so krass auch, dass ich da schlaflose Nächte davon trug. Und zwei der Frauen haben erzählt, dass sie eigentlich sich wünschen würden, dass das auch mal in die Öffentlichkeit käme. Und das hat mich ja einfach nicht in Ruhe gelassen. Mhm. Und dann habe ich dann angefangen, dieses Buch zu planen. Ja.
Eine der Protagonistinnen im Buch ist Nancy und die beschreibt das Punksein als Mädchen als doppelten Tabubruch, weil männliche Punks galten als Rowdies, aber Frauen, die haben ja zusätzlich noch mit dem sozialistischen Rollenbild der fürsorglichen Mutter gebrochen und dem der werktätigen Frau. Hat der Staat, die Polizei, die Stasi spezifisch auf Frauen reagiert?
Also es gab natürlich die nicht geschlechtsspezifischen Repressionen, aber es gab gegen Frauen auch geschlechtsspezifische Repressionen. Zum Beispiel die sogenannten Tripperborgen oder sexualisierte Demütigung, auch sexualisierte Gewalt. Und eine ganz große geschlechtsspezifische Repression war natürlich die Androhung, die Kinder wegzunehmen, sobald Kinder geboren wurden.
Mhm. Dieses mit den Tripperborgen, das müssen wir, glaube ich, noch mal kurz schildern. Das waren geschlossene Stationen für Menschen mit Geschlechtskrankheiten. Und die Frauen in dem Buch, gibt es davon einige, die schildern, wie sie da ohne medizinischen Befund eingewiesen wurden oder auch, man könnte fast sagen, inhaftiert wegen ihres unsteten Lebenswandels und wie sie dort wirklich schwer gedemütigt wurden. Wahrscheinlich ist es den Frauen doch aber auch sehr schwer gefallen, all diese Erinnerungen überhaupt sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, oder?
Ja, also genau das Thema Tripperborgen war eigentlich bis vor kurzem ein komplettes Tabuthema, von dem niemand so richtig was wusste. Vor ein paar Jahren haben sich jetzt doch tatsächlich Menschen angemacht, sozusagen das in die breite Öffentlichkeit zu bringen mit einem Dokumentarfilm, der sehr empfehlenswert auch ist. Und endlich sprechen jetzt auch einige Frauen darüber sehr offen. In der Punk-Szene wurde das sehr häufig praktiziert, dass Frauen in sogenannte Tripperborgen eingewiesen wurden, weil das hatte eigentlich gar nicht so richtig mit Geschlechtskrankheiten zu tun. Zwischenzeitlich ist ja bekannt, dass die meisten gar keine Geschlechtskrankheiten hatten, sondern das war einfach eine weitere repressive Maßnahme, um die Frauen so auf Linie zu bringen. Ne? Es gibt auch so eine Ausstellung dazu, die heißt Einweisungsgrund Herumtreiberei. Also, und die Sachen, die da basiert sind, sind also...
Ja, hochmissbräuchlich und einfach wahnsinnig krass.
Wahnsinnig, ja. Ne? Und natürlich fällt es den Frauen sehr schwer, darüber zu sprechen. Einige, die darüber gesprochen haben, sind auch echt in Tränen ausgebrochen, als die erstmalig darüber erzählt haben. Und es ist auch nicht unbedingt alles erzählt worden, was da passiert ist, was ich auch noch weiß. Ja.
Kommen wir noch mal kurz zum ästhetischen Teil der Bewegung. Da war die Szene ja extrem einfallsreich und die Fotos im Band sind so cool und legendär. Also ich glaube, einige, die könnten locker als Plattencover direkt taugen. Und das, obwohl es damals natürlich weder Haarfarbe noch Punkmode irgendwo zu kaufen gab. Wie hat man sich da beholfen und waren die Frauen da vielleicht auch so ein bisschen der kreativere Teil noch der Punkszene?
Das würde ich jetzt fast nicht so sagen, weil die gesamte Punkszene war unheimlich kreativ beim Erfinden des Styles oder der Sachen, die es ja bei uns nicht zu kaufen gab im Osten. Genau, also es wurde ja wirklich alles selbst hergestellt, vom Armreifen über jede einzelne Niete, jedes einzelne Kleidungsstück, ob das Netzhemden waren. Ich habe dann auch häkeln gelernt, um Netzhemden zu häkeln.
Genial.
die, Ja, es wurde alles selbst genäht und alles selbst hergestellt. Und da würde ich sagen, das war schon so ein Gemeinschaftsfaktor. Die Sissi beschreibt das auch so gut mit dem Outfit, dass sie das so toll fand, dass im Endeffekt in dieser Szene die Jungs und die Mädchen zusammen vorm Spiegel standen, vorm Weggehen und sich die Augen mit Kajalstift geschminkt haben. Ja, also das war schon so eine Gemeinschaftssache.
Und wie ist das mit der Haarfarbe gewesen? Ich glaube, das ist speziell interessant.
Ja, genau. Haarfarben wurde ja am Anfang alles ausprobiert. Wassermalfarbe. War nicht so toll, wenn es geregnet hat, lief das alles auf die Klamotten.
Ostereierfarbe,
ne? Genau. Und bei uns war das so in Halle, dass jemand aus der Szene so eine Hautkrankheit hatte und dann fluchend zu uns, also wir haben uns dann getroffen irgendwo und fluchend erzählte der, ja, ich habe so ein Zeug gekriegt, meine Bettwäsche ist lila, mein Gesicht ist lila und es geht überhaupt nicht ab. Und natürlich sofort klickte der Schalter, was ist denn das für Zeug? Das muss doch auch in Haaren gehen. Und dann sind wir los, das war kastellanische Farblösung, Kaliumpermanganat, haben wir in der Apotheke gekauft, probiert und das hielt. Und das hat sich dann auch flächendeckend verbreitet. Also überall war dieses Lila jetzt eine Haarfarbe, die hielt, ne? Die auch überall zu sehen war, weil wir waren ja auch alle irgendwie vernetzt miteinander und das sprach sich unheimlich schnell rum. Ja.
Was mich beim Lesen total fasziniert hat, also trotz Knast, trotz dieser Tripperburgen oder auch Jugendwerkhof, kaum eine dieser Frauen sieht sich rückblickend als Opfer. Eine sagt sogar, die Lacher waren auf unserer Seite, die Intelligenz war auch auf unserer Seite. Woher nahmen diese jungen Frauen, die ja wirklich oft noch Teenager waren, diese unglaubliche Resilienz und diesen Stolz, den man ja in den Interviews heute noch spürt?
Ja, ich glaube, gerade weil wir noch Teenager waren, also auch die Frauen waren natürlich auch Teenagerinnen in dieser Zeit noch, als Jugendliche fühlt man sich ja einfach so unbesiegbar. Ne? Das ist ja so eine Zeit, wo man die Tragweite auch gar nicht erkennt. Und ich glaube, das hat auch der Staatssicherheit oder dem Staat unheimlich zu schaffen gemacht, dass wir diesen Ernst der Lage auch gar nicht erkennen wollten. Ne? Also selbst wenn man eingesperrt war, die Konsequenz war ja im Endeffekt dieses jetzt erst recht. Also das hat immer wieder Widerstand rausgekitzelt. Ne? Die Conny Steiner sagt das ja auch so schön. Jeder Schlag, den ich von der Polizei oder von der Transportpolizei erhielt, erzeugte mir mehr Widerstand. Also es hat genau das Gegenteil bewirkt.
Und wenn Sie eintauchen wollen in diesen recht unbekannten Kosmos der widerständigen Punkfrauen in der DDR, Tanz auf dem Vulkan von Geralf Pochop ist erschienen im Verlag Hirnkost, hat 382 Seiten und kostet 32 €. Und wir bedanken uns sehr fürs Gespräch und Sie gehen jetzt noch ganz standesgemäß aufs X-mal Deutschland-Konzert. Wir wünschen viel Spaß.
Ja, genau, da habe ich über 40 Jahre drauf gewartet, jetzt endlich mal extra in Deutschland sehen zu können. Ich bin so froh, dass die sich doch nochmal zusammengerafft haben.
Super, ja, wir wünschen ganz viel Spaß und wir hören eine der Frauen, die eins der Vorwörter zum Buch geschrieben hat, Nina Hagen, nämlich die war schon im Westen, als ihre große Punkkarriere losging, aber sie hat immer voller Solidarität in den Osten geschaut. Hier ist sie mit Der Spinner.
Tschüss, machen Sie es gut.
Dankeschön.
Ja, tschüss, danke.
Die Literaturagentinnen. Neu auf Tasche.
In unserer Rubrik Neu auf Tasche, da stellen wir Ihnen ja Bücher vor, die wir Ihnen entweder schon mal ausführlicher als kostbares Hardcover ins Herz gelegt haben und die es jetzt in deutlich günstiger als Taschenbuch gibt, oder aber die überhaupt als Taschenbuch erschienen sind und bei der wir in dieser Rubrik eine kleine Erstvorstellung unbedingt nachholen wollen. Im Fall von Frank Schäfer, da verhält es sich genau so. Der Literaturkritiker und Musikjournalist hat nämlich schon im Dezember anlässlich von Lemmy Kilmisters 80. Geburtstag eine Monographie rausgebracht. Motorhead, die lauteste Band der Welt, heißt sie. Und darin finden sich so schöne Beschreibungen wie diese hier.
Wer in der Schule zugab, AC/DC zu mögen, war nur ein unberatener Proll. Wer von Motorhead schwärmte, fraß auch kleine Dackelwelpen.
Motorhead dreht sich vor allem natürlich um den Mann, der die bekannteste Heavy-Metal-Band aller Zeiten auch am meisten geprägt hat, Sänger und Bassist Lemmy, eben Beatles-Fan und Hendrix-Roadie, der trotz seiner harten Musik und unzähliger Drogenskandale immer auch als doch integer und unkorrumpierbar galt.
Und das Taschenbuch Motorhead von Frank Schäfer ist jetzt erschienen bei Suhrkamp, hat 261 Seiten und kostet 22 €.
Hey, guten Morgen, wie geht es dir? So heißt der Roman, mit dem Martina Hefter 2024 den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Der autofiktionale Roman handelt von der Performancekünstlerin Juno, die ihren pflegebedürftigen Mann Jupiter pflegt
und nachts in Online-Beziehungen mit Love-Scammern verstrickt ist. Was Love-Scammer genau sind, das hat Martina Hefter uns so erklärt.
Das sind meistens Männer, die sich Fotos aus dem Internet klauen, ganze Profile aus den sozialen Netzwerken, meistens von mittelalten amerikanischen weißen Männern, sehr wohlhabende Männer, und erfinden ein Fake-Profil und schreiben dann auch eben in den sozialen Medien meistens auch ältere Frauen an. Wenn die dann reagieren, dann bahnen die sehr manipulativ eine Beziehung an. Es geht sehr schnell um Liebe und hey, ich habe dich hier auf Facebook gesehen, du hast so ein tolles Profilbild. Und dann wird das sehr schnell eine ganz enge Beziehung. Und am Ende steht eigentlich immer, dass da um Geld gebeten wird. Da ist es immer so, dass dieser Person etwas passiert, die ist auf Geschäftsreise, dieser Mann. Und dann wird er überfallen und kommt nicht an sein Konto. Und da werden im großen Stil Frauen um Geld gebracht. Das ist ein Phänomen, das gilt auch als organisiertes Verbrechen zum Teil. Gibt auch Zwangsarbeit. Ja, das ist der Hintergrund.
Guten Morgen, wie geht es dir? Martina Hefters Roman über moderne Heiratsschwindler, über Bedürftigkeit und Nähe ist jetzt neu im Penguin Verlag als Taschenbuch erschienen, hat 244 Seiten und kostet 14 Euro.
Gelesen haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen schon Texte von ihm, aber die wenigsten kennen seinen Namen. Der Übersetzer Eike Schönfeld, der hat in den letzten Jahrzehnten die Werke von wirklich unzähligen Autorinnen und Autoren ins Deutsche übertragen, unter anderem von Wladimir Nabokov, J.D. Salinger, Jeffrey Eugenides, Martin Amis, Richard Yates, Sherwood Anderson oder auch Jonathan Franzen.
Vor kurzem ist ein weiterer Klassiker in einer Neuübersetzung von ihm erschienen, die berühmte Farm der Tiere von George Orwell. Die Geschichte, in der die Tiere ja den Aufstand proben, den Unterdrücker verjagen, sich eine bessere Welt in Freiheit aufbauen wollen, erschien das erste Mal 1945. Anne-Dore Krohn hat die aktuelle Übersetzung von Eike Schönfeld gelesen und auch mit ihm drüber gesprochen. Guten Abend, Anne-Dore.
Hallo, guten Abend, ihr beiden.
Wie kommt das eigentlich, dass George Orwells Farm der Tiere immer wieder neu übersetzt wird?
Ja, das ist echt so ein Dauerbrenner. Also für jede Generation ist dieses Buch immer wieder neu interessant. Ich glaube, fast jeder und jede kennt diesen ikonischen Satz: All animals are equal, but some are more equal than others. Also alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als andere. Im Kern von diesem Märchen, a fairy tale, ist ja auch der Untertitel beim Original, steckt eine Utopie. Und das hat auch der Übersetzer Eike Schönfeld gesagt. Wir haben diese Woche telefoniert und er hat nochmal gesagt, der Antrieb zur Farm der Tiere, das ist wirklich die Hoffnung auf eine bessere Welt.
Es hat ja gut angefangen, die Rebellion. Und die Herrschenden dieser Rebellion, die Speerspitze sozusagen, die hat das Ganze ja pervertiert. Und es wird ziemlich genau gezeigt, in welcher Weise diese Rebellion oder dieser Versuch der neuen Gesellschaft pervertiert wurde. Und das finde ich großartig.
Ja, die Geschichte erzählt ja, wie die Tiere ihre Farm selbst übernehmen, aber dann korrumpiert die Macht einige von ihnen. Und bei George Orwell sind es die Schweine, die sich irgendwann schrecklicher aufführen, als es die Menschen vorher getan haben. Und da gibt's so ein ganz eindringliches Schlussbild. Die anderen Tiere gucken ins Farmhaus, dort feiern die Schweine die neuen Machthaber mit den Menschen, mit denen sie sich zusammengetan haben. Und dann klingt das in der Neuübersetzung von Eike Schönfeld so: Die Tiere draußen schauten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und wieder von Schwein zu Mensch. Doch ließ sich unmöglich sagen, wer was war.
Boah, starkes Bild. Echt. Gehört die Farm der Tiere, würdest du sagen, zu den Büchern, die nicht altern oder die einfach gut altern?
Ja, ich glaube, ja. Also Orwell hatte beim Schreiben 1943, 44 den Stalinismus im Kopf, aber diese politische Parabel, die von Machtmissbrauch erzählt und davon, wie eine Schreckensherrschaft die andere ablöst, die passt leider, muss man sagen, eben immer wieder. Es gibt deswegen immer wieder neue Adaptionen. Dieses Jahr kommt zum Beispiel auch eine neue Verfilmung in die Kinos. Mhm. Und vom jungen Zeichner Philipp Wächter, also nicht der Alte, sondern der Jüngere, der Sohn Philipp Wächter, gab es vor kurzem jetzt wieder eine neue illustrierte Ausgabe. Und die Farm der Tiere, das Buch, das wurde immer wieder übersetzt von Michael Walter, von Hans-Christian Oeser, von Simone Fischer, von Ulrich Blumenbach und jetzt eben auch von Eike Schönfeld. Und ich wollte von ihm wissen, ob er bei der Arbeit jetzt die anderen Übersetzungen, die es schon gibt, ob er die daneben liegen hatte oder eben gerade nicht.
Ich halte mich ganz bewusst ans Original. Denn jede Übersetzung ist ja eine Einheit, ein mehr oder weniger harmonisches, in sich schlüssiges Gebilde. Und also mich jedenfalls würde es stören, wenn ich dazu andere Übersetzungen lese. Es gibt ja auch den Begriff der Einflussangst. Und das heißt gar nicht, dass ich die Kollegen geringschätze. Ganz im Gegenteil, ich kenne sie und schätze sie sehr. Aber sie machen eben ihre Interpretation und ich mache meine.
Das sagt der Übersetzer Eike Schönfeld über seine Neuübersetzung von Farm der Tiere. Ich erinnere mich, dass ich das zum ersten Mal gelesen habe in meinem Englisch-Leistungskurs in der Schule. Wie war es denn für dich, Farm der Tiere nochmal neu zu lesen, beziehungsweise vielleicht auch wiederzulesen?
Ja, ich habe es jetzt tatsächlich zum dritten Mal gelesen. Also ich habe es vor ein paar Jahren schon zum zweiten Mal wieder gelesen. Damals gab es einen ganzen Schwung an Neuübersetzungen. Das hat damit zu tun, dass 70 Jahre nach dem Tod das Werk lizenzfrei wird und Orwell starb 1950. Ich finde ja interessant, wenn man sich dann die feinen Unterschiede der Übersetzungen anschaut. Und Eike Schönfeld hat zum Beispiel bei den Namen der Tiere sich was Eigenes ausgedacht.
Es gibt ja viele Namen in dem Buch. Die Stute Molly, die Ziege Muriel. Und manche sind sprechende Namen, manche nicht. Und zum Beispiel Squealer, das ist das kleine dicke Schwein, der Propagandist oder Sprecher der Schweinediktatur. Den habe ich nach längerer Überlegung mit Quiekling übersetzt. Ich wusste, dass Michael Balter den mit Schwarzwutz übersetzt hat. Das war mir dann zu niedlich für das Buch. Also im Original heißt das Squealer, also Schreier, Quieker, ein Schwein, squealed im Englischen.
Ja, also Quiekling heißt das Schwein bei Eike Schönfeld, das eine, das Assistentenschwein sozusagen. Aber egal, ob dieser Assistent nun Schwarzwutz, Petzwutz, Quiekschnauz oder Petzer heißt, in den deutschen Ausgaben kommt das alles vor. Solche Assistenten, die manipulieren und auch die Vergangenheit verfälschen, also Fake News produzieren, würde man heute sagen, gibt's leider zu viele. Insofern passt Farm der Tiere auch heute mal wieder, muss man leider sagen.
Sagt unsere Mitagentin Anne-Dore Krohn über die Neuübersetzung von George Orwells Farm der Tiere, vor kurzem erschienen in der vollständigen neuen Übertragung von Eike Schönfeld, und zwar im Insel Verlag. 136 Seiten kosten 15 €. Und die auch eben erwähnte Ausgabe, die Philipp Wächter neu illustriert hat, die gibt es bei der Büchergilde in der Übersetzung von Ulrich Blumenbach. 208 Seiten ist der Band stark, kostet 28 €. Tausend Dank, Anne-Dore.
Tschüss,
tschüss. Schönen Abend, Abend noch, ja, ohne irgendwelche Quieklinge, wenn es geht.
Ja, bitte.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
An dieser Stelle fragen wir ja regelmäßig Menschen nach Büchern, die sie stark geprägt oder sogar irgendwas in ihrem Leben verändert haben. Und bei Maximilian Schlegel, da hat ein Buch sogar den Ausschlag zu seinem späteren Beruf im Bielefelder Comicverlag Splitter gegeben.
Ich kann das Buch empfehlen oder von dem Buch erzählen, das mich dazu gebracht hat, mich für Comics zu interessieren. Das war Fun Home von Alison Bechdel. Das haben wir damals im Studium gelesen, diese Geschichte, wo sie ihre Jugend als queere junge Frau mit einem nicht aus dem, wie sagt man das auf Deutsch, nicht aus dem Closet seienden, einem unoffenbarten homosexuellen Vater erzählt, und mit ganz vielen literarischen Einflüssen. Als junger Mann hat mich das damals total umgehauen, wie intelligent und dicht dieser Comic, diese Graphic Novel war. Und dann dachte ich, ja, das Medium, das gibt was her. Das ist stark, da kann man tolle Geschichten erzählen. Und jetzt, ja, 15 Jahre später arbeite ich bei einem Comicverlag. So, ne? So kann das gehen.
Ja, lebensverändernde Lektüre. Maximilian Schlegel vom Splitter Verlag empfiehlt den Band der amerikanischen Comiczeichnerin Alison Bechdel. Fun Home, eine Familie von Gezeichneten, ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, hat 240 Seiten und kostet 19,95 Euro. Und schon bald erscheint übrigens auf Deutsch ein neuer Band von ihr, von Alison Bechdel, Spend wird der heißen, also so viel wie ausgeben. Und wir werden ihn auf jeden Fall hier in den Literaturagenten vorstellen.
Die Literaturagentinnen von Radio 1 und Radio 3.
Und auf die nächsten Folgen freuen wir uns jetzt schon. Bis dahin, tschüss.
Und wir blättern wieder zu. Machen Sie es gut.